Ja, schönen guten Abend und danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier etwas zu den ökonomischen Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und den ehemaligen Kolonialstaaten zu sagen. Es wurde schon gesagt, bin aktiv bei ATTAC Deutschland, einem globalisierungskritischen Netzwerk, das in etwa 50 Ländern weltweit existiert. Wenn da Fragen dazu sind, können wir das gerne in der Pause machen, damit es jetzt nicht sich unnötig herauszögert. Ich werde, dann auch dem Solinger Tagblatt gerecht zu werden, ganz kurz einsteigen in den Vortrag mit ein paar allgemeinen Bemerkungen zum Thema Freihandel und auch zum Thema TTIP. Das wird sehr kurz sein. Und dann in einem zweiten Teil so ein bisschen den Hintergrund und die Entstehungsgeschichte der ökonomischen Partnerschaftsabkommen darstellen, die ja einen anderen Entwicklungspfad haben als die sonstigen Freihandelsabkommen und die auch einen anderen Rahmen, einen anderen politischen Rahmen haben. Ich werde darauf kurz eingehen. Freihandel ist keine neue Erfindung. Auch die großen Freihandelsabkommen, die gegenwärtig verhandelt werden, sind keine neue Erfindung. Schon 1948 trat das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen in Kraft, das eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg diskutiert worden war als ein umfassendes Abkommen, das die gesamten Fragen, die mit Welthandel zu tun haben, regeln sollte. Der Welthandel war ja zwischen den beiden Weltkriegen und während des Zweiten Weltkriegs noch weiter sehr stark eingebrochen. Das Niveau des Welthandels, das 1914 existierte, wurde erst Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts wieder erreicht. Der Tiefpunkt war Mitte der 40er Jahre. Das Kapitel des geplanten allgemeinen Handelsabkommens, das nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen werden sollte. Das Kapitel, das dort Arbeitnehmerrechte, Mindeststandards, Verbraucherschutz und Ähnliches regeln sollte, wurde 1947 von den USA nicht weiterverhandelt und es trat mit dem GATT ein reines Freihandelsabkommen in Kraft, das als Hauptregelungen die Meistbegünstigungsklausel festlegte. Das bedeutet, die Handelsvorteile, die ein Land einem anderen, einem dritten Land gewährt, die muss es allen anderen Ländern gewähren. Und Inländerbehandlung als zweites wichtiges Prinzip, das bedeutet, ein Land muss Investoren im Inneren, die nicht in diesem Land ihren Wohnsitz und ihre Staatsbürgerschaft haben, genauso behandeln wie eigene Staatsbürger. Diese reinen Freihandelsregeln führten zu einer immer weiteren Ausweitung der Freihandelszusammenhänge 1995, als die Welthandelsorganisation etabliert wurde, betrugen die weltweiten Zölle auf den Gesamtexport der Welt noch etwas mehr als 4,5%. 1948 beim Inkrafttreten des GATT hatten sie 40% betragen, also um 90% Reduktion in 40 Jahren. Die weitere Geschichte des Freihandels ist dann allerdings nach Gründung der WTO durch eine Reihe Misserfolge oder nicht, man kann das auch umgekehrt sehen, aus freihandelskritischer Sicht Erfolge geprägt. Das allgemeine Abkommen über Investitionen, das multilaterale Abkommen über Investitionen, MAI abgekürzt, scheiterte 1998. 1999 scheiterte das Ministertreffen der Welthandelsorganisation. Anfang der 2000er Jahre kam die gesamtamerikanische Freihandelszone nicht zustande. Die große Überprüfungsrunde des allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen, die ab 2000 angestanden hatte, wurde ergebnislos abgebrochen. Also eine größere Zahl von nicht zustande gekommenen Freihandelsabkommen. Um die Jahrtausendwende herum, das multilaterale Abkommen über Investitionen war insofern besonders spannend, als die, was unsere heutige Debatte im Rahmen von TTIP und CETA über Schiedsgerichte angeht, eine Regelung vorgesehen hatten, in der bei den Schiedsgerichten die beklagten Staaten nicht mal das Recht auf Akteneinsicht gehabt hätten. Also man hatte damals schon Ideen, die weit über TTIP heute hinausgehen. Glück, dass das, also man muss das schon als Erfolg sehen, dass es nicht in Kraft hat. Stattdessen haben dann vor allen Dingen die USA und die Europäische Union eine Ausweichstrategie gewählt, statt der großen, für alle gültigen Freihandelsabkommen, die wie gesagt um die Jahrtausendwende herum reihenweise scheitern, bilaterale oder multilaterale, also mit mehreren Partnern Freihandelsabkommen zu schaffen. Davon gibt es heute eine ganze Menge, über 3000. Und die Europäische Union hat einen speziellen Weg nochmal mit ihren ehemaligen Kolonien eingeschlagen. Das ist eben der Punkt, wo ich im zweiten Teil dann im Detail drauf eingehen werde. Die Welthandelsorganisation, ich gehe jetzt nicht auf die Details hier ein, ist nur zwei Aspekte. Die Welthandelsorganisation ist in diesem Sinne keine Organisation, sondern ein Bündel von verschiedenen Freihandelsverträgen, von denen das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen und das allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen die wichtigsten sind, aber eine ganze Reihe anderer auch eine wichtige Rolle spielen. Zweiter wichtiger Aspekt: Mit der Welthandelsorganisation wird erstmals weltweit und für einen großen Bereich aller Freihandelsabkommen ein Streitschlichtungsmechanismus etabliert, der einen Durchsetzungsmechanismus enthält. Streitschlichtungsverfahren gab es auch vorher. Man hat in verschiedenen Freihandelsverträgen vereinbart, dass wenn es Dispute um die Auslegung der Abkommen gibt, man angeblich neutrale Schiedsstellen anrufen kann. Bei der Welthandelsorganisation geschieht es zum ersten Mal, dass diese sogenannten Schiedsstellen die Möglichkeit haben, Strafzölle zu verhängen. Wenn also dort ein Land beklagt wird und das Verfahren verliert und sich nicht bereit erklärt, seine Handelsregeln zu verändern, kann dieser Streitschlichtungsmechanismus den Klagenden und das Verfahren gewonnen habenden Staat dazu verurteilen, dazu ermächtigen, von dem unterlegenen Staat Strafzölle auf beliebige Waren in einer vom Gericht festzusetzenden Höhe zu erheben. Und das geschieht auch. Die Europäische Union und die USA überstehen solche Dinge. Mehrere Urteile gegen beide Seiten sind nach wie vor in Kraft und jedes Jahr werden Strafzölle bezahlt. Eine kleine Volkswirtschaft übersteht ein solches Urteil nicht. Die wichtigsten Prinzipien der WTO, Inländerbehandlung und Meistbegünstigung, hatte ich schon genannt, sind aus dem GATT übernommen worden. Dazu kommt als heute extrem wichtiger Punkt Marktzugang. Das heißt, alle interessierten Investoren müssen die Möglichkeit haben, in jedem Mitgliedsland eines solchen Freihandelsabkommens zu investieren, ohne dass es eine Beschränkung über die Höhe, über den Umsatz, über die Stückzahlen oder sonst irgendetwas geben darf. Innerhalb des verhandelten Freihandelsabkommens mit den USA, zwischen der Europäischen Union und den USA, geht es also insofern auch nicht mehr in erster Linie um die Frage von Zöllen und Kontingenten. Da hatte ich schon gesagt, dass es schon in Zeiten des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens im Wesentlichen beseitigt worden, 1995 noch 4%, inzwischen deutlich weniger, unter 2% Durchschnittszölle. Noch auf den gesamten Welthandel, auf einzelne Waren ist es durchaus mehr, aber im Durchschnitt. Formal wird gesagt, im Verhandlungsmandat der Europäischen Kommission steht drin, dass es neben Zöllen und Kontingenten um eine bessere Vereinbarkeit von Regulierungen und Standards gehen soll und den Abbau nicht tarifärer Handelshemmnisse. Tarifär heißt in diesem Fall das schlecht übersetzte englische Wort. Hier geht es nicht um das, was wir Tarife nennen, sondern nicht tarifär heißt nicht auf Zölle sich beziehend, weil im Englischen Tarif der Zoll ist. Und um die Erarbeitung von Regeln und Grundsätzen zur Behandlung globaler Angelegenheiten, also zur Regelung dauerhaft neuer Aufgaben, sollen diese regulatorischen Räte, die mit TTIP vorgesehen sind, ermächtigt werden. Das ist jetzt ein Durchgalopp, geht im Prinzip ja nur daran, nochmal ins Bewusstsein zu holen, was an Auseinandersetzung mit TTIP in den letzten 2, 3 Jahren ja in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden ist. TTIP würde also deutlich zu einer Verringerung von Schutzniveaus führen, weil Schutzniveaus, egal auf welcher Ebene, Verbraucherschutz, Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz, wo auch immer, als nicht tarifäre Handelshemmnisse gelten, damit eben auch zu einer deutlichen Verstärkung von Privatisierungstendenzen und durch spezielle Regelungen, die in TTIP vorgesehen sind, auch dazu, dass man aus diesen Regelungen kaum noch mal wieder rauskommt. Was in der Öffentlichkeit wenig diskutiert ist, CETA, das entsprechende Abkommen mit Kanada, ist ja breit diskutiert. Was wenig diskutiert ist, ist, dass 50 Staaten weltweit versuchen, ein Handelsabkommen, ein Freihandelsabkommen zum Handel mit Dienstleistungen neu zu verhandeln, dass das alte GATS, das allgemeine Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen, ersetzen soll. Diese 50 Staaten, Sie sehen sie hier farbig markiert, 28 die europäischen Unionsmitglieder und 22 weitere Staaten. Diese 50 Staaten nennen sich Real Good Friends of Services, die wirklichen Freunde der Dienstleistungen. Muss man drauf kommen? Ja, ist so eine Idee, die nicht jeder hätte. Und wenn man da mal genau hinguckt, wird deutlich, worum es geht. Diese Staaten haben untereinander schon Freihandelsabkommen, die den allergrößten Teil ihres Dienstleistungshandels erfassen. Für die Europäische Union ist es so, dass nur 22% ihrer Exporte und 20% ihrer Importe von bestehenden Dienstleistungsfreihandelsabkommen zwischen diesen 50 Staaten nicht erfasst sind. Es geht also hier nicht um eine neue ökonomische Regelung oder nicht in erster Linie zwischen diesen 50 Staaten, sondern es geht darum, und deshalb Real Good Friends of Services, es geht darum, hier ein Abkommen zu schaffen, das den höchstmöglichen Stand aller Liberalisierungen erreicht. Der Ausgangspunkt der Verhandlungen bei TISA ist, diese 50 Staaten nehmen bei jedem einzelnen Thema, das sind insgesamt was über 300 verschiedene Aspekte, die dort im Konkreten diskutiert werden, bei jedem dieser Themen nehmen die den höchsten Liberalisierungsstand, der in irgendeinem Abkommen zwischen diesen 50 Staaten irgendwann mal festgelegt worden ist, als Ausgangspunkt ihrer Debatte. Vom jeweils höchsten Liberalisierungsniveau aus, in jedem dieser über 300 Themen, wird verhandelt, was wir jetzt noch weiter liberalisieren. Und alle anderen erkennen das, was zwischen zwei gemacht worden ist, schon mal vorab an. Da hätten wir eine ganze Reihe von konkreten Kritiken, die auch über TTIP hinausgehen. In TISA wird beispielsweise beim Marktzugang mit einer Negativliste gearbeitet. Das heißt, alles, was nicht ausdrücklich aufgeschrieben ist in dem Abkommen, das liberalisieren wir nicht. Das ist liberalisiert. Da haben wir eine Sperrklinke-Klausel. Das heißt, alles, was einmal liberalisiert worden ist, kann nicht wieder reguliert werden. Auch das ist mit der WTO und dem GATS bisher noch anders. Da haben wir eine Stillhalteklausel. Das heißt, alles, was bisher nicht reguliert war, darf auch nicht reguliert werden und noch nicht ausdrücklich formuliert, soll aber mit rein eine Zukunftssicherungsklausel, wo dann ausdrücklich drin steht, Dienstleistungen, die es noch gar nicht gibt und erst in Zukunft erfunden werden, dürfen nicht reguliert werden. Hätte man sowas vor 50 Jahren gemacht, könnte man das Internet oder die Gentechnologie auf alle Zeiten nicht mehr regulieren. So, das in einem schnellen Durchgalopp. Der eine Strang der Freihandelsgeschichte, der vom GATT her kommend, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, eben dazu führt, immer mehr und immer mehr und immer mehr zu liberalisieren. Diesen Druck ist natürlich auch sind natürlich auch die Staaten der sogenannten Dritten Welt unterworfen, die aber ihrerseits einen zweiten Strang in der ganzen Geschichte haben, nämlich den Versuch, auch eigene regionale oder auch regionenübergreifende Handelsabkommen untereinander zu schließen, um ihre eigene Entwicklung voranzutreiben. Der Mercosur, der südamerikanische Markt in Lateinamerika oder in Afrika, mehrere verschiedene Wirtschaftsgemeinschaften, hier als Beispiel die ostafrikanische aufgeführt, durchaus auch Freihandelsabkommen. Die Kerzgruppe, in der Argentinien und Brasilien eine wesentliche Rolle spielen, ist ist vielleicht die Freihandelslobby überhaupt im Agrarbereich. Also es ist keineswegs so, dass Dritte Weltländer immer und in allen Themen antifreihändlerisch eingestellt wären. Im Agrarbereich gibt es einige große Agrarexporteure aus dem Bereich der Dritten Welt, die dort sehr stark auf Liberalisierung drängen. Die Europäische Union hat eine eigene dritte Geschichte nochmal, in der Freihandel nochmal eine ganz andere Funktion hat, als die beiden eben dargestellten, eben immer mehr Möglichkeiten für die ausländischen Investoren schaffen, beziehungsweise regionale Wirtschaftspartnerschaften in der dritten Welt voranbringen. Die Europäische Union hat ja in ihrem Vorläufer der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von 1957 eine spezielle Situation gehabt, dergestalt, dass ein großer Teil der heute selbstständigen Staaten, damals noch vor allen Dingen französische, aber durchaus auch einige wenige niederländische und belgische Kolonien waren. Als solche waren die Teil des Wirtschaftsgebietes der EWG. Einige wenige Staaten, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nicht, ob du es weißt, 12, glaube ich, afrikanische Staaten waren 1957 schon unabhängig. Und nun hast du auf der einen Seite, und die Franzosen haben mit diesen schon unabhängigen Staaten und mit ihren noch Kolonien versucht, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zumindest punktuell aufrechtzuerhalten. Damit hätte man zwei unterschiedliche Behandlungsweisen dieser vor allen Dingen afrikanischen Staaten gehabt. Und man hat versucht, es zu regeln. Es hat dazu eine Reihe von Abkommen gegeben, zwei, die in Yaoundé und weitere vier, die dann in Lomé, beides westafrikanische Städte, geschlossen worden sind. Diese Abkommen gehen zu Beginn, das erste Yaoundé-Abkommen, noch sehr deutlich davon aus, dass es einen besonderen Zugang der ehemaligen Kolonien, der neu unabhängig gewordenen Staaten zum europäischen Wirtschaftsraum geben muss. Seit 1971 existiert ein Generalist System of Preferences, also ein allgemeines Präferenzsystem, das es ermöglicht, dass Drittweltstaaten einen besonderen Zugang zum Markt in Europa bekommen. Ich sage da gleich nochmal einen Satz dazu. Das wird gegenüber den ehemaligen Kolonien ab 1971 angewandt. In den Abkommen, die dann ab 1975 in Lomé geschlossen werden, verschlechtert sich dieser Marktzugang schon. Die da noch möglichen asymmetrischen Handelsbeziehungen funktionieren so, dass sie im Wesentlichen auf Agrargüter beschränkt sind. Da müssen also die ehemaligen Kolonien ihre Märkte nicht systematisch öffnen. Aber immer geht es um konkrete Verabredungen zwischen denen und den europäischen Ländern. Und immer geht es darum, dass die europäischen Länder sich vorbehalten, selbst einzelne Produkte, nicht nur Produktgruppen, sondern einzelne Produkte einzelner Länder, von denen sie das Gefühl haben, die sind auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig, aus diesen asymmetrischen vorteilhaft für die Drittweltländer vorteilhaften Beziehungen auszunehmen. Das ist also ein gewisser Marktzugangsvorteil auf Zeit und auf Goodwill der europäischen Länder gestellt. Aber es sind immer noch nicht Beziehungen, wo beide Märkte gleichermaßen geöffnet werden müssen. Das wird in Cotonou 2000, 5 Jahre nach Etablierung der Welthandelsorganisation, dann festgelegt, dass ab dem Jahr 2007 wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen in Kraft treten sollen, die also diese asymmetrischen Beziehungen beseitigen und gegenseitige Marktöffnung nach den WTO-Prinzipien festlegen. Die Staaten, um die das hier geht, ich habe eben gesagt, ganz überwiegend von afrikanischen Staaten gesprochen, die Staaten, um die das hier geht, werden in der Regel mit AKP abgekürzt, Afrika, Karibik und Pazifik, was hier grün eingezeichnet ist, Sie sehen hier eine Reihe karibische Staaten, Kuba dabei, was ja seit langem keine europäische Kolonie mehr ist, und Sie sehen hier einige kleinere asiatische, pazifische Staaten, ganz überwiegend kleinere Inseln, bis auf Papua-Neuguinea, was da etwas größere ist, aber alles in Inseln. Und ganz überwiegend tatsächlich afrikanische Staaten. Insgesamt 79 an der Zahl, nur ganz grob, und ich mache das ziemlich schnell wieder weg. Das sind die afrikanischen, und hier haben wir die karibischen und die pazifischen, wenn man sich hier im Pazifik anguckt, also ganz überwiegend kleinste Inseln. Wenn wir auf das ökonomische Potenzial schauen, um das es hier geht, ich hatte das bei TISA ja auch schon angesprochen, weil das ist immer eine spannende Frage, zu gucken, was steht denn da wirtschaftlich gesehen tatsächlich konkret auf dem Spiel. Hier haben wir in der linken Grafik, wo Abbildung 2 drunter steht, den gesamten Außenhandel der AKP-Staaten, also aller zusammen. Und da sehen wir, dass etwa ein Viertel, ein knappes Viertel des Außenhandels der AKP-Staaten in die Europäische Union geht. Die handeln untereinander, alle 79 AKP-Staaten untereinander, nur ein Achtel ihres Außenhandels, halb so viel, wie in die Europäische Union geht. Also die Europäische Union ist für den Außenhandel der AKP-Staaten lebenswichtig. Während umgekehrt in der rechten Grafik mit Abbildung 3 sichtbar wird, dass die Europäische Union lediglich 3,5% ihres Gesamtexportes in die AKP-Staaten exportiert. Das entspricht identisch dem Anteil, den alleine ein Mittelland wie die Türkei hat und liegt zum Beispiel deutlich unter dem Export der Europäischen Union nach Norwegen oder sogar mehr als die Hälfte unter dem in die Schweiz. Das heißt, für die Europäische Union steht im Handel mit den AKP-Staaten ökonomisch praktisch nichts auf dem Spiel. Während für die AKP-Staaten in ihrem Handel mit der Europäischen Union oft die ökonomische Existenz ganzer Branchen auf dem Spiel steht. Ich will hier jetzt nur noch mal erinnern, ich hatte darüber eben schon gesprochen. Wir haben also eine Entwicklung, die 1957 damit beginnt, dass die Kolonien und die wenigen unabhängig gewordenen Staaten eine deutliche Vorzugsbehandlung gegenüber Drittstaaten haben. Ab 1963, ab Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre, reduziert sich diese Vorzugsbehandlung schon deutlich. Ab Mitte der 70er Jahre geht sie zurück auf gelegentliche und punktuelle Vorteile. Ab 2000 soll sie auf scheinbare Gleichberechtigung gestellt werden, wobei natürlich die Gleichberechtigung, der gleiche Wettbewerb, die gleiche Marktöffnung für ökonomisch höchst unterschiedlich starke Partner so ist wie ein Fußballspiel, dass die einen den Berg runter und die anderen den Berg rauf spielen müssen bzw. können. Da steht ziemlich vorher fest, was dabei hinterher rauskommen wird. Das ist so die Entwicklung, die es da gab. Die Europäische Union verhandelt mit diesen AKP-Staaten auch anders als bei den Abkommen von Lomé und Yaoundé, nicht als kompletter Block. Die EU tritt als Block auf, aber die AKP-Staaten werden in 7 Einzelteile zerlegt in diesen Verhandlungen. Die Verhandlungen mit den pazifischen Staaten, die schweben im Moment, die hängen irgendwo in der Luft. Die Verhandlungen mit der karibischen Staaten sind abgeschlossen und das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit denen ist in Kraft. Worum es im Augenblick geht, sind die Verhandlungen mit den afrikanischen Staaten, die eine Besonderheit nochmal haben, insofern, als sie nicht in allen Bereichen den wirtschaftlichen Gemeinschaften und Partnerschaftsabkommen innerhalb Afrikas entsprechen. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft und die ostafrikanische Gemeinschaft, auch, ich glaube, die zentralafrikanische auch, bei der ostafrikanischen ist eins dazugekommen, entsprechend, also da verhandelt die Europäische Union mit tatsächlich existierenden Partnerschaftsabkommen, mit tatsächlich existierenden Wirtschaftsgemeinschaften. Was das südliche Afrika betrifft, tut sie das nicht. Die südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft ist deutlich größer als die Anzahl der Länder, mit denen die Europäische Union dort verhandelt. Sie hat die Südafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft für die EPA-Verhandlungen in 4 Teile aufgeteilt. Ein Teil ist nach wie vor als südafrikanisches EPA verhandelt, ein Teil wird mit dem östlichen und südlichen Afrika getrennt verhandelt. Diese Staaten sind aber alle Mitglied der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft und je ein Land ist in die West- und eins in die ostafrikanische Gemeinschaft geschoben worden, sodass damit die südafrikanische Wirtschaftskooperation seitens der EU über die EPAs versucht wird zu zerschlagen. Das ist ohnehin einer der Punkte, der im Folgenden dann noch eine Rolle spielt. Ich komme an der späteren Stelle darauf nochmal zurück. Das verallgemeinerte Preissystem oder Präferenzsystem, das ich eben schon angesprochen hatte, hier nochmal kurz dargestellt, enthält also prinzipiell die Möglichkeit, dass es etwas anderes als vorher die Vorzugsbehandlung der afrikanischen Staaten. Dieses generalisierte System von Präferenzen hat die Möglichkeit, auch im Rahmen der Welthandelsorganisation, dass hochindustrialisierte Ländern, Entwicklungsländern Zölle erlassen ohne oder Marktzugänge gewähren, ohne dass sie diese Präferenzen, diese Entgegenkommen auch den anderen Industrieländern gewähren müssen. Das gilt aber nur, wenn sie das gegenüber allen Entwicklungsländern tun und nicht nur gegenüber bestimmten Gruppen. Insofern sagt die EU, kann sie dieses System auf die afrikanischen Staaten nicht mehr anwenden. Was sie anwenden könnte, wäre ein Instrument, das heißt Everything but Arms. Also die 48 ärmsten Länder der Welt haben das Recht, alles außer Waffen zollfrei in die Europäische Union einzuführen. Das ist auch im Rahmen der Welthandelsorganisation akzeptiert. Diese ärmsten Länder sind durch UNO-Beschluss genau definiert. Es handelt sich dabei im Augenblick um 48 Länder. Hier ist eine Liste davon. Und diese 48 Länder, wie gesagt, können alle ihre Produkte außer Waffen produzieren die nicht, in die Europäische Union exportieren. Das nützt den meisten von denen nicht viel, weil sie außer ein paar Rohstoffen nicht viel zum Exportieren haben. Insgesamt geht es dabei um 0,6% der Importe der Europäischen Union. Aber für einzelne dieser Länder ist das bei einzelnen Produkten trotzdem ein wichtiger Marktzugang. Den würden sie auch nicht verlieren, wenn sie sich auf kein EPA einlassen. Die brauchen also keine EPAs. Für die verändert sich dadurch nichts. Denen ist kein zusätzlicher Marktzugang mehr zu schaffen. Sie müssten mit den EPAs ihre Märkte öffnen. Im Prinzip ist das aus ihrer Sicht gar nicht einleuchtend, dass sie sich darauf einlassen. Aber sie befinden sich alle in Afrika, alle in einer Wirtschaftsgemeinschaft mit Mitteleinkommensländern. Mitteleinkommensländern steht dieser Marktzugang in der Europäischen Union nicht zur Verfügung. 39 der AKP-Staaten der 79 sind Niedrigeinkommensländer, davon 33 aus Afrika. Das bedeutet aber, dass immer noch ein paar mehr als 20 afrikanische Staaten, da zählen die nordafrikanischen dann dazu, es geht also hier um ein paar weniger, knapp 20 der afrikanischen AKP-Staaten sind keine ärmsten Länder, sondern Mitteleinkommensländer. Typische Situation ist zum Beispiel die in Ostafrika, wo in der ostafrikanischen Gemeinschaft nur Kenia ein Mitteleinkommensland ist, alle anderen sind Niedrigeinkommensländer. Das heißt, die ostafrikanische Gemeinschaft hat eigentlich außer Kenia überhaupt kein Interesse an einem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der Europäischen Union. Aber in dem Augenblick sagt die Europäische Union, wenn ihr das nicht abschließt, verliert Kenia den Marktzugang zur Europäischen Union, den es bisher über andere Abkommen noch hat, muss alles nach den normalen WTO-Regeln in die Europäische Union importieren. Und ihr anderen Niedrigeinkommensländer in der ostafrikanischen Gemeinschaft, ihr müsst uns beweisen, dass eure Exporte in die Europäische Union nicht aus Kenia kommen. Das werden wir in Zukunft dann überprüfen. Und damit entsteht eine Situation, in der Kenia seinerseits seine Partner in der ostafrikanischen Gemeinschaft drängen muss, das EPA zu unterschreiben, weil sie ansonsten innerhalb der Region nicht mehr unkontrolliert, ungeprüft in ihre Partnerländer exportieren können, weil sie nicht sicherstellen können, dass die das dann nicht weiter in die Europäische Union exportieren. Das heißt, die Europäische Union macht an dieser Stelle mit einem bewussten Gegeneinander ausspielen der weniger armen und der ganz armen afrikanischen Länder Politik in Richtung einer Erpressung, dass die Partnerschaftsabkommen unterschrieben werden. Das passiert an anderen Stellen mit direktem Druck. Boniface wird dazu im Detail sehr viel mehr sagen können. Das passiert mit direktem Druck, indem man einzelnen Ländern in anderen Bereichen, in der Entwicklungszusammenarbeit oder so, negative Konsequenzen androht, indem man Länder, die für bestimmte Produkte einen Marktzugang brauchen, ankündigt, dass man die aus dem Präferenzsystem rausnimmt und mit vielen anderen Methoden der Erpressung. Das hat natürlich Konsequenzen, auch auf der Ebene der Individuen innerhalb der afrikanischen Länder. Es ist klar, wenn man ihnen die ökonomischen Möglichkeiten und Perspektive nimmt, dass die Leute dann nach individuellen Möglichkeiten suchen müssen. Und diese drei Pressestimmen aus den letzten Monaten sagen sehr viel darüber, wie diese Abkommen eingeschätzt werden, sobald ganz normale Journalisten da mal einen Augenblick hinschauen. Man wird nicht viele Pressestimmen über die EPAs finden. Die man findet, sind in den letzten Monaten sehr eindeutig. Es geht um Druck und Erpressung, Brüssel droht afrikanischen Ländern mit dem Entzug von Privilegien. Es geht darum, dass diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen größere einen größeren Auswanderungsdruck in den afrikanischen Ländern verursachen und damit die Zahl der Menschen, die versuchen, nach Europa zu kommen, deutlich erhöhen. Und es geht darum, dass hier die Europäische Union in eine ganz andere Richtung umsteuern und eine ganz andere Art von Politik machen müsste. So viel von mir an der Stelle als ersten Teil, als allgemeine Einführung in die Problematik und eine konkretere Darstellung der aktuellen Verhandlungsstände und auch eine politische Bewertung im Detail wird dann als Boniface Mobanza machen.